ohne Lobpreis Gottesdienst zu feiern, das ist schon ein gewisser Mangel, aber kein Gottesdienst ohne Predigt. Die Wortverkündigung, die ist uns hier in der Christusgemeinde besonders wichtig und daran halten wir fest. Jetzt in diesen Zeiten des Lockdowns, wenn ich so hier in diesen leeren Versammlungsort reinblicke, bin ich erinnert an einen Cartoon, den es in den 80er Jahren gegeben hat, als auch die Kirchenaustritte zugenommen haben. Da stand der Prediger in einer leeren Kirche, in einem leeren Versammlungsraum und sprach die Gemeinde an mit, wie es so üblich ist, liebe Gemeinde. Und dann meldete sich in der letzten Reihe einer und sagte, ich heiße Helmut. Also, lieber Helmut, du bist heute da. Schön, dass du hier bist und die Gemeinde repräsentierst. Das also nur zum Auflockern und zum Warmwerden im Voraus. Wir befinden uns ja in einer vierteiligen Reihe über das Wort Gottes. Das muss ich heute zum Abschluss bringen. Wenn man so als Letzter in einer solchen Reihe mit seinem Thema dran ist, läuft man Gefahr, dass was einem selbst so auf dem Herzen liegt, dass das schon bereits gesagt worden ist, in Teilen vielleicht, bereits in irgendeiner Form angesprochen oder ausgeführt wurde. So bitte ich euch daheim um Nachsicht, wenn euch die ein oder andere Aussage bekannt vorkommt oder sich möglicherweise auch gegenteilig oder gar widersprüchlich anhören sollte. Ich will uns das kurz in Erinnerung rufen. Jochen Hasenburger hat die Reihe eröffnet und über das Wort als Glaubensgrundlage gesprochen, als Fundament des Glaubens, die Bibel. Ewald Keck hat dann die Reihe fortgesetzt und dargelegt, wie wichtig es ist, Gottes Wort zu lesen, darüber zu meditieren, nachzudenken und es letztlich zu kennen, zu verinnerlichen. Renate Dennochweiler hat am vergangenen Sonntag gepredigt und brachte uns die Bedeutung der Liebe zum Wort Gottes näher und wie es Licht ins Leben eines jeden zu bringen vermag. Sein Wort ist unseres Fußes Leuchte. Ich werde nun versuchen, euch etwas über die Wirksamkeit des Wortes Gottes nahezubringen. Die Wirksamkeit. Dazu lade ich euch auf eine Zeitreise ein. Eine Zeitreise zurück ins Jahr 33. Ziel dieser Reise ist die vorderasiatische Metropole Jerusalem, geistliches Zentrum der Juden in der römischen Provinz Judäa, dem heutigen Israel. Lasst mich euch mitnehmen in eine ferne Zeit, in eine Zeit, in der Gott die Zukunft der Menschen neu ausrichtete. Ich schicke das voraus, wer das genau nachlesen möchte und die Vielfalt dessen, was da an Geschehnissen berichtet wird, kann ich nur wärmstens ans Herz legen, das Lukas-Evangelium zu lesen und vor allem die Apostelgeschichte, weil da ist das alles sehr genau ausgeführt und aufgeschrieben. Wir gehen zurück ins Jahr der Kreuzigung unseres Herrn Jesus Christus. Es ist das Geburtsjahr der weltweiten Gemeinde der Kirche, Jesu Christi, die Sammlung derer, die an Christus gläubig geworden sind. Sich in diese Zeit zu begeben, ist quasi eine Reise zurück in die Zukunft, ich kann es nicht anders sagen, zurück in die beginnende Zukunft der Christenheit. Denn hier im Jahr 33 stellt Gott die Weichen neu für die Zukunft seiner Glaubensbewegung, seiner Kirche. Es ist die Zeit der erstmaligen Ausgießung des Heiligen Geistes, die Zeit der Kraftausstattung seiner Gemeinde, seiner Nachfolger. Es beginnt die Zeit der Gemeinde und diese Zeit hat es in sich. Im orientalischen Völkergemisch dieser Großstadt waren nahezu alle Nationen der damals bekannten Welt vertreten. Das ist schön aufgeschrieben in der Apostelgeschichte. Ein Mix der Kulturen und Sprachen. Wohnten normalerweise etwa 40.000 Menschen in Jerusalem, konnten es während großer Feste auch mal 80.000 sein. Fremde Truppen zogen durch die Straßen und sorgten für Ordnung. Der Wallfahrtstourismus boomte mächtig. Unter ihnen auch eine nicht geringe Zahl religiöser Eiferer, die sich unter das Volk mischten und für Unruhe sorgten. Phantasten, Propheten, die politische Änderungen anstreben. Antike Verschwörungstheoretiker, das ist nichts Neues heute, was wir da erleben. Verschwörungstheoretiker, die sich vom römischen Joch zu befreien suchten. Die römischen Besatzer regierten mit harter Hand. In diesem Schmelztiegel wurde die erste Gemeinde aus der Taufe gehoben. An diesem Pfingstfest, dem jüdischen Schavuotfest im Jahre 33, erfüllte sich eine Vielzahl biblischer Ankündigungen. Prophetenworte gingen in Erfüllung. In seiner ersten öffentlichen Predigt richtet Petrus sein Wort vor allem an die umstehenden, anwesenden Juden, aber auch an alle anderen, die gerade zum Schavuotfest in Jerusalem waren. Petrus wird dabei von seinen Glaubensgenossen, den anderen Aposteln, kraftvoll unterstützt. Die Leute dachten, die Apostel seien betrunken. Und weil die Leute die Apostel in fremden Sprachen haben sprechen hören, dachten sie, die müssen irgendwie besoffen sein. Das geht da nicht mit rechten Dingen zu. Und man hat die unter Beobachtung genommen. Und Petrus tritt diesem erregten Mob entgegen und stellt zunächst fest, wir sind nicht betrunken, sondern voll Heiligen Geistes. So wie es der Prophet Joel ankündigte. Was dann folgt, ist eine lehrbuchmäßige Auslegung der Heiligen Schrift des Wortes Gottes. Aus den Schriften zu lesen und sie auszulegen, ist an einem Schavuotfest nichts Ungewöhnliches. Denn bei diesem Fest feiern und gedenken die Juden des Empfangs der Tora, der 10 Gebote, dem wichtigsten Abschnitt der Heiligen Schrift, des Wortes Gottes. Vielerorts wird aus den Schriftrollen gelesen und des Bundes gedacht, den Gott mit Israel am Sinai geschlossen hat. Kein Zufall, dass Gott im Zuge dieses wichtigen Festes etwas Neues schafft, etwas aus der Taufe hebt, einen neuen Bund besiegelt, eine Zeitenwende einläutet. Die Predigt des Petrus, seine Auslegung der Heiligen Schrift, verfolgt letztlich nur ein einziges Ziel: Jesus Christus herauszustellen, darzustellen, herausragend darzustellen als den, der er ist, der lang ersehnte und angekündigte Messias der Juden, der Weltenretter, Herr der Herren, König der Könige. Die von Petrus zitierten Texte sind den umstehenden, den zuhörenden Juden bekannt. Sie kennen die Schriften genau. Sie wissen, was da drin steht. Sie lesen Woche für Woche den Tanach, die Bibel der Juden. So bleibt die Predigt des Petrus, die auf Christus ausgerichtet ist, nicht ohne Folgen. Ihnen schwant, dass da etwas Besonderes vonstatten geht. So ist es nicht verwunderlich, dass das von Petrus verkündete Wort tiefgreifende Wirkung zeigt. Da heißt es, als sie hörten, was Petrus sagt, ging es ihnen durchs Herz. Das Wort entfaltet seine Wirkung, macht bereit für Veränderung und Neuanfang, wirft Fragen auf und beantwortet sie. Hat Auswirkungen aufs Leben vieler. Die Frage des Tages lautet, was sollen wir tun? Sag's uns, Petrus, was sollen wir tun? Nicht, was sollen wir wissen? Nicht einmal, was sollen wir glauben? Nun, was es zu tun gilt? Petrus hat die Antwort. Tut Buße, lasst euch auf Jesus taufen, bekennt eure Sünden. Dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen, Gottes guten Heiligen Geist. Und Petrus fasst dann noch zusammen, lasst euch retten aus dieser Gesellschaft, die sich so unendlich weit von Gott entfernt hat. Kehrt um! 3000 folgten seinem Aufruf. Was für eine Wirkung! Wir lesen jetzt zusammen, ich habe da eine Folie vorbereitet, aus dem Hebräerbrief, 4. Kapitel, Vers 12, und 13. Also wenn das jetzt eingeblendet ist, ich lese es laut vor. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und hindurchdringend bis zur Scheidung von Gelenken und Mark der Seele und des Geistes und ein Richter der Gedanken und der Gesinnung des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar. Vielmehr ist alles aufgedeckt vor seinen Augen, dem wir zur Rede stehen haben. Die Pfingstpredigt des Petrus macht deutlich, dass Gottes Wort seine Wirkung nicht verfehlt. Es ist in der Lage, unsere Herzen und Sinne zu erreichen, unser Fühlen und Denken, unser Handeln und Wollen. In diese Richtung geht der genannte Vers aus dem Hebräerbrief. Das Wort Gottes ist keine bedeutungslose Mitteilung aus einer fernen Zeit. Hier muss dem Wort unmissverständlich Leben und Wirksamkeit zuerkannt werden. Im Spiegel des Wortes lässt sich überdeutlich erkennen, wer du bist, was dich antreibt und wie du tickst. Das Wort macht's deutlich. Natürlich lässt sich immer sehr viel über die Bibel sagen, über ihre Bedeutung, ihre Herkunft, ihrem Charakter, über ihre Ausrichtung, Zielsetzung und Adressaten, wem sie gilt und wem nicht, wer hat sie geschrieben, wie ist sie sortiert, was will sie uns sagen. Die ganze Bandbreite theologischer Meinung, die Fülle vieler Erkenntnisse und Schlussfolgerungen in einer einzigen Predigt aufzuzeigen, ist definitiv nicht möglich. Wie gesagt, es geht heute um die Wirksamkeit der Heiligen Schrift. Dazu zwei Aspekte, aus denen sich uns der Begriff der Wirksamkeit erschließen könnte und bekannt sein dürfte. Wir kennen den Begriff der Wirksamkeit oder die Wirkungen aus den Beipackzetteln von Medikamenten. Ihr kennt den Spruch zu Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Beliebt im Rentnerfernsehen, 19 Uhr, kurz vor den Nachrichten, wenn es mit dem Stuhlgang nicht so klappt, das Denkvermögen gesichert werden muss, gibt es eine Wirkung. Die, die mit solchen Produkten Handel treiben, verdienen damit Geld. Die Nebenwirkung, die, die das Zeug kaufen, werden meist bloß ihre Kohle los. Dieses Zeug hat in der Regel keine Wirkung. Anders bei richtigen und hochwirksamen Medikamenten. Da wird zwar auch Geld umgesetzt und verdient, aber hier gilt keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Will heißen, wenn ich mir die heilsame Wirkung einer Medizin zugutekommen lassen will, riskiere ich immer auch das Auftreten möglicher Nebenwirkungen. Das war der eine Aspekt, die Wirkung und die Medikamente. Der andere ist, das ist auch denjenigen bekannt, die schon mal einen Vertrag unterzeichnet haben, schon mal einen Vertrag abgeschlossen haben, es dürfen die meisten sein, wissen, dass ein Vertrag rechtliche Wirksamkeit entfaltet, eine Rechtswirkung hat und damit die rechtliche Beziehung zwischen Personen gestaltet. Die Rechtswirkung eines solchen Vertrags ist die Begründung von Rechten und Pflichten zwischen Personen oder zweier Parteien. Vereinfacht gesagt sind Altes Testament und Neues Testament ihrem Wesen nach auch Verträge, die das Verhältnis zwischen Personen regeln, zwischen Gott und uns Menschen. Beide Testamente haben ähnlich einem Vertrag rechtsverbindliche Wirkung, also in der geistlichen Welt. Gott erklärt sich dem Menschen, Gott bringt sich uns nahe. Im Alten Testament zunächst nur an das Volk Israel, aber im Neuen Testament an die Nachfolger Jesu und letztendlich an die ganze Menschheit. Lasst uns diese beiden Aspekte mal im Hinterkopf behalten. Wirksamkeit, Nebenwirkungen, Rechtsverbindlichkeit und diese Dinge. Das Wort Gottes, die Bibel, ist lebendig und wirksam. Die Predigt des Petrus vermittelt Leben. Er richtet sein Gotteswort, seine Verkündigung an die Menschen seiner Zeit. Auch wenn er sich alttestamentlicher Schriften bedient und diese erklärt. Die Juden kannten sich darin aus. Sie wussten, wovon er sprach. Wird doch mehr und mehr deutlich, dass das Wort keine rein sachliche Lehre ist. auch nicht nur eine Aufzählung sittlicher und moralischer Grundsätze, Anweisungen über göttliche Dinge, über göttliches Wesen. Es ist mehr, viel, viel mehr. Das Wort Gottes richtet sich an alle Menschen. Die Bibel ist Gottes Brief an dich. Gott selbst wendet sich durch sein Wort persönlich an uns. Es enthält Antworten auf die großen und kleinen Fragen der Menschheit, nach dem Woher, Wozu und Wohin. Es lässt uns nicht im Unklaren darüber, wer und wie Gott ist, wie er war und wie er bleiben wird. Genauso wenig, wie es uns darüber im Klaren lässt, wer wir sind, wer du bist. Dieses Wort Gottes will uns Kompass sein auf unserem Weg durchs Leben. Es macht das Dunkel hell, vertreibt die Finsternis. Das Wort Gottes enthält das Angebot Gottes an uns, das bestehende Zerwürfnis zwischen uns und ihm zu überwinden. Lasst euch versöhnen mit Gott. Die Bibel lässt uns erkennen, wer Gott ist. Sie offenbart uns seinen Willen. Durch dieses Wort spricht er direkt und unmittelbar zu uns, in unsere Herzen, in unseren Sinn. Das zeigt die Predigt des Petrus. Es ging ihnen durchs Herz, es ging ihnen an die Nieren. Dieses Wort macht die Menschen betroffen, weil sie erkannten, dass sie gemeint waren. Allein schon beim Lesen der Bibel haben wir Gemeinschaft mit Gott und sind nahe bei ihm, mehr noch. Er spricht mit dir. Durch sein Wort berührt sich Gottes Geist mit deinem Geist und wirkt mächtig auf das Leben ein. Wo sein Wort reichlich ausgeteilt wird, wo es verkündigt wird und wo ihm Gehör verliehen wird, ist er, Gott, selbst gegenwärtig. Die Pfingstpredigt lässt erkennen, welche Wirkung Gottes Wort bei den Menschen zu entfalten vermag. Und jetzt wird es persönlich. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen was über mich. Darf man tun, muss man tun. Als ich vor annähernd 45 Jahren mein Leben Christus übergab, wusste ich persönlich so gut wie gar nichts über Fragen des christlichen Glaubens. Alles, was ich damals hatte, war eine gute Nachricht, also eine moderne Bibelübersetzung, die ich mal geschenkt bekommen hatte. Zwei Freunde, die Christen geworden waren, einen ganzen Berg voller Fragen und noch viel, viel mehr falsche Vorstellungen. Die gute Nachricht habe ich behalten, die Freunde auch noch eine Zeit lang. Man geht so seine Wege und lebt in unterschiedlichen Landesteilen, Weltteilen sogar. Einer war aus Kanada, ist mittlerweile verstorben. Jedoch viele meiner Fragen und Vorstellungen haben mich in dem Moment verlassen, als ich dieses kleine Heftchen in die Finger bekam, die vier geistlichen Gesetze. Also ich habe das jetzt eher beim Ausmisten, ihr werdet jetzt die erste Seite sehen, da steht Four Spiritual Absolutes. Ich habe mich in Englisch bekehrt, in den USA, und habe das damals von denen, also als Giveaway von einem Christen bekommen. Und nach diesem Fahrplan habe ich mich bekehrt. Da hat das Wort Gottes durch dieses Teil seine Wirkung entfaltet. Also man kann dann da mal blättern. Das steht denn auf das Erste, was denn da stand. Gott liebt dich und hat ein erfülltes Leben für dich. Das klang irgendwie so platt, aber Gott liebt dich. Das hat mir bis dahin zwar schon mal jemand gesagt, aber zu den Zeitpunkten im Vorfeld hat mich das nicht erreicht gehabt. Aber in dem Moment, Anfang Juli in Tucson, Arizona, hat mich das erreicht. Gott liebt dich und hat ein erfülltes Leben für dich. Und das Zweite, was da als geistliches Gesetz bezeichnet war, heißt, der Mensch ist von Gott getrennt. Ich bin von Gott getrennt. Manche nennen das Sünde oder nur Trennung, Separation, auf der anderen Seite. Und das ist mein Zustand gewesen. Ich war von Gott getrennt. Und Das dritte Gesetz, was hier aufgeschrieben stand, Gottes einzige Abhilfe, Gottes einzige Lösung für dieses Problem, für die Sünde der Menschen, ist sein einzig gezeugter Sohn, Jesus Christus. Die Brücke über aufgewühltem Wasser, the bridge over troubled water. Das, was über die Kluft, über das Gott auf der einen, der Mensch auf der anderen Seite, Jesus ist die Brücke, die Verbindung. Und das vierte war, wir müssen Jesus Christus persönlich annehmen. Persönlich annehmen, einladen ins Leben, in das eigene Leben. Und das, was denn als, das wurde dann nicht mehr als Gesetz bezeichnet, sondern hier aufgeführt, das könnt ihr jetzt nicht sehen. You can receive Christ right now. Du kannst Jesus jetzt gleich annehmen. Und das sind Dinge, die habe ich damals beherzigt. Diese Aussagen sind mir mit ein paar kurzen Bibelversen und Erläuterungen versehen, sind hier in diesem Heft mit kurzen Erläuterungen versehen. Es braucht nicht viel, damit Gottes Wort einem durchs Herz geht. Diese paar Worte haben gereicht, um in Gottes Nähe zu gelangen, in seine Nachfolge zu gelangen. Man muss nicht viel wissen, um Gottes Wort wirksam, dauerhaft zu erleben. Dieses Büchlein, diese vier geistlichen Gesetze, war meine persönliche Pfingstpredigt, war die Botschaft, die mich erreichte und umkrempelte, mir schließlich durchs Herz ging und mich fragen ließ, was muss ich tun? Gut, ich habe damals Jesus Christus eingeladen, in mein Leben zu kommen. Und da ist er seither präsent. Darüber hinaus bin ich fest davon überzeugt, dass Gottes Wort nicht bloß etwas ist, was aus der Vergangenheit stammt. Gott sprach, heißt es oft. Nein. Es ist gleichsam eine göttliche Mitteilung in unsere Gegenwart, in unser Heute, in unser Jetzt. Denn Gott spricht heute. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, sich dem Wort zu stellen, es zu lesen, zu bedenken und aufzunehmen. Denn letztlich ist Gottes Wort die Offenbarung seiner selbst. So sind beispielsweise orthodoxe Christen davon überzeugt, fest davon überzeugt, dass das geschriebene Wort die tatsächliche zweite Daseinsform, Theologen sprechen davon Hypostase, des dreieinigen Gottes ist. Das Wort ist Christus, der Sohn, dem Wesen nach, heißt es doch im Johannesevangelium, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und etwas später und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Ich will das nicht überbewerten, aber mir gefällt der Stellenwert, den das geschriebene Wort in der Orthodoxie einnimmt. Seine in dieser Vorstellung zum Ausdruck kommende Heiligkeit, Besonderheit und der damit bekundete Respekt gegenüber der Bibel, dem geschriebenen Wort Gottes. Das Wort Gottes ist voller Leben und Kraft, voller Energie und schärfer als das schärfste Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, Gelenke und Mark und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Was muss ich tun? Ich habe 1976 den mir von Gott vorgelegten Vertrag, ihr erinnert euch, die Wirksamkeit des Bundes, Vertragswirksamkeit, Rechtswirksamkeit, diesen vorgelegten Vertrag geschlossen. Ich habe zu glauben begonnen, dass Jesus Christus alles getan hat und beseitigt hat, was zwischen mir und Gott lag, habe mich auf seine Regeln eingelassen und ihm die Kontrolle über mein Leben gegeben. Er wurde mein persönlicher Zufluchtsort und Notanker in nicht immer einfachen Zeiten. Er war immer für mich da. Er war es, bei dem ich Frieden und Sinn fürs Leben gefunden habe. Jesus Christus anzunehmen, brachte auch gewisse Nebenwirkungen mit sich. Es war nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Habe auch mal in meiner Jugend mit meiner Familie zusammen eine Gefahr auf mich genommen, wo ich dachte, war das leichtsinnig, war das überzogener Glaube? Ich will euch da kurz Anteil geben. Ich war mir nicht sicher, ob ich diese Geschichte bringe, aber ich werde es heute erzählen. Es war Mitte der 80er Jahre. Damals war Europa noch geteilt in Ost und West und die Himmelsrichtung gibt es heute noch, aber die große Grenze dazwischen, zwischen diesen Machtblöcken, Kommunismus und freiheitlich-demokratische Grundordnung auf der anderen Seite, war ein großer Zaun, man nannte das den Eisernen Vorhang. Und auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs, in den Ländern des Warschauer Paktes, gab es Christen, denen mangelte es an geistlicher Literatur, an Gesangbüchern, denen mangelte es nicht an Gemeinschaft, aber sie hatten auch einen großen Mangel an Bibeln. Und ich war damals ehrenamtlich dabei, diesen Gemeinden Unterstützung zu geben, um Bibeln in den Ostblock zu schmuggeln. Und die Mission, mit der ich da unterwegs war, die hat Autos vorbereitet gehabt mit bestimmten Verstecken und man ging dann über die Grenzen und hat dann Bibeln an bestimmte Kontaktpersonen ausgeliefert. Das habe ich damals ein paar Mal gemacht, ein paar Mal mit Geschwistern, manchmal mit meiner Frau und auch mit den Kindern, die dabei waren. Und eine Tour, das muss so, wenn ich mich recht entsinne, 84 gewesen sein, 83, 1983, 1984, kamen wir an die rumänische Grenze. Und der Missionsleiter hat gesagt, da geht ihr durch, Gottes Engel werden euch bewahren und ihr werdet da durchgehen und dann macht ihr euren Job und wir beten für euch. So, und wir kamen an die Grenze und es war irgendwie anders als sonst. Das Auto wurde umstellt, meine Frau und meine beiden Töchter, Anja und Mirjam, wurden separiert. Ich wurde von Soldaten umstellt und man hat das Auto auf eine Hebebühne und mächtig untersucht. Und ich habe dann gebetet, irgendwie, Herr, lass diesen Kelch an uns vorbeigehen, weil was droht einem Bibelschmuggler, wenn er ertappt wird? Er geht ins Gefängnis und das mit Frauen und Kindern. Und das war irgendwie die Vorstellung, die war da nicht so lustig. Das habe ich als Bedrohung empfunden. Es lief nicht gut an diesem Tag. Mir war nichts bewusst, dass ich irgendwas hätte falsch gemacht oder so, sondern es war einfach, die haben halt gut aufgepasst und es war eine Erprobung. Für meinen Glauben, für den Glauben meiner Frau und überhaupt. Es ist sehr weit zurück und während ich erzähle, kommen dann noch ein paar Erinnerungen hoch. Jedenfalls haben die Soldaten das Auto kontrolliert mit Bohrmaschinen und mit Drähten und haben dann letztendlich die Verstecke in der Karosserie öffnen können. Und ich habe dann noch irgendwie eine Ohrfeige kassiert, weil ich irgendwie eine freche Bemerkung gemacht habe. Die kam nicht gut, wäre fast rücklings aus dem Wagen gefallen. Und dann hat man die Bibeln daraus und ein paar Gesangbücher und ein bisschen geistliche Literatur, hat das dann auf eine Armeeplane gelegt, neben dieser Hebebühne. Und die Soldaten lachten da mit ihren Kalaschnikows und in ihren Uniformen und lachten mich irgendwie aus. Und wozu machst du das? fragte der Grenzwachenchef, da der Kommandant, heißt das, glaube ich. Wozu machst du das? Sag ich, das ist ganz einfach. Nahm eine rumänische Bibel, und ich kann kein Rumänisch, und bat diesen Kommandanten, Johannes 3,16 vorzulesen, warum ich das tue. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Das war der Grund, warum ich das machte. Wir das machten. Und das war wie in dieser Pfingstpredigt des Petrus. Da war eine andächtige Stille. Also er hat die richtige Stelle vorgelesen und die Soldaten waren ganz betreten. Einige nahmen sogar die Knarren runter, falteten ihre Hände und guckten ganz betreten zu Boden. Und auch der Kommandant schluckte etwas, sagte, ja gut, jetzt haben wir dir das weggenommen und jetzt wollen wir das nicht noch irgendwie eskalieren lassen. Jetzt nimm deine Familie, das Auto und fahr wieder zurück. Damals nach Jugoslawien, das war so die Grenze, die wir gehabt haben. Und da ist mir damals schon in diesem Erlebnis so deutlich geworden, dass das Wort Gottes echt Kraft hat und fähig ist, Leute zu erreichen. Damals an der rumänischen Grenze. So wie bei Vertragsschlüssen Rechte und Pflichten der Vertragsteilnehmer definiert werden, war es nicht immer leicht, meine Verpflichtungen einzuhalten, diesen Verpflichtungen nachzukommen. Es ging nicht immer nach meinem Kopf. Meine Vorstellungen deckten sich nicht immer mit Gottes Absichten. Aber eines kann ich euch sagen: Gott hat seine Zusagen gehalten und seine Seite des Vertrags, des Bundes, stets erfüllt. Und wir halten fest, es gibt eine abschließende Folie, Gottes Wort wirkt damals wie heute. Es lässt uns erkennen, wer und wie wir sind. Es zeigt uns auf, wie wir mit Gott ins Reine kommen können. Das Wort Gottes scheidet Unrecht von Recht. Es vermag uns Aufschluss darüber zu geben, wer und wie Gott ist. Beim Lesen seines Wortes erleben wir Gemeinschaft mit ihm. Spricht er zu uns, lässt uns seinen Willen erkennen und verstehen. Lies die Bibel und erwarte Gottes wirksame Kraft in deinem Leben. Amen.